Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3 möchte ich euch alle ganz herzlich hier zum ersten Sonntag der Passionszeit, der den kirchlichen Namen Invocavit trägt, begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich alle die, die auch später den Gottesdienst in elektronischer Form hören werden. Mein Gruß gilt auch Frau Lommel, unserer Organistin. Vielen Dank für Ihren Dienst heute. Und ganz besonders natürlich auch Thomas Kretz. Thomas Kretz, schön, dass du heute da bist. Thomas Kretz aus Dillenburg. Ich beneide dich immer ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen, weil du hier regelmäßig, wenn dein Name auf der Prädikantenliste auftaucht, so einen kleinen Hype auslöst in Medenbach. Ausverkauft sind wir heute. Das waren wir schon, ich glaube, in diesem Jahr noch gar nicht. Und das waren wir auch schon am Donnerstag. Das haben wir auch noch nie gehabt. Also irgendwie stehen die Medenbacher besonders auf dich, die halten dich besonders. Ich kann das auch verstehen. Da sind auch Gleisers aus Herborn-Seelbach, die kommen dann hierher zum Gottesdienst. Also wunderbar, sei ganz herzlich gegrüßt. Ist schon für uns irgendwie was Besonderes. Abzukündigen habe ich noch die Konfirmanden, die wissen ja, 16 Uhr Videokonferenz, gell, am Dienstag. Nächste Woche 11 Uhr Gottesdienst in gewohnter Form. Predigen wird Pfarrer Binek. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde bestimmt und betrug 71,60 €. Ganz herzlichen Dank an alle Geber. Die Kollekte von heute ist für den Arbeitslosenfonds der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau bestimmt. Das bedeutet, die Arbeit des Arbeitslosenfonds ist ganz besonders in schwierigen Zeiten steigender Arbeitslosigkeit von großer Bedeutung. Er fördert seit 1984 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse arbeitsloser Jugendlicher, Frauen, Älterer und Menschen mit Behinderungen. Nur mit Ihrer Spende kann die Arbeit des Fonds auch weiterhin fortgesetzt werden. Soweit meine Weltgebetstag am 5. März fällt Corona-bedingt aus dieses Jahr. Soweit meine Abkündigungen. Wir hören jetzt ein Lied über die Box, gell, Frank?
Mich hereinbricht und es nicht aufhört zu regnen. Ich ins Schleudern gerate, stolpere und drohe zu fallen. Bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen. Meine Stimme und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaub an dich. Ich brauche dich. Wie sonst nichts auf dieser Welt. Verloren, ich friere und ich fürchte. Mir der Boden entzogen wird, ich stürze und über mich plane. Schenkst du mir die Kraft und Geborgenheit, nach der mich dürstet? Was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaub an dich. Ich brauche dich. Wie sonst nichts auf dieser Welt. Alles, was ich sagen will, ist, ich glaub an dich. Ich vertraue. Herr, du bist der Fels. Mein Herz ist fröhlich und ich will dir danken mit meinem Lied. Für die Gnade und den Frieden und das Glück, das du mir offenbarst. Für die Burg, die du bist und die Zuflucht, die du ganz allein gibst. Für die Liebe, die Perspektive, die Erkenntnis, Freiheit, Hoffnung und die Kraft. Alles, was ich sagen will, ist dir, ich baue auf dich.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der dich voraussetzungslos, bedingungslos und allumfassend liebt. Amen. Wir wollen Gott anbeten mit den Worten des Psalm 103. Das ist die Nummer 742 in den Gesangsbüchern. Und ich bitte euch, die eingerückten Verse zu übernehmen. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über den, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über den, die ihn fürchten. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Kommt, lasst uns anbeten. Amen. Herr, ich will mich öffnen vor dir. Ich will mich befreien lassen und meinen Blick auf dich richten. Alle meine Sorgen und Ängste, meine Schuld und Schuldgefühle übergebe ich dir. Lass mich erfahren, dass du für mich sorgst. Lass mich erfahren, dass Negatives seine Macht über mich verliert. Lass mich erfahren, dass du allein erfülltes Leben schenkst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht zurück, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Lob singe dem Herrn, erhebet seinen Namen. Herr, hilf, dass wir deine Stimme hören und unseren Blick auf dich ausrichten. Hilf uns, dass unsere Augen deine Liebe und Freundlichkeit sehen. Erfülle uns mit Glauben, Leben und mit deiner Kraft. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Ich lese aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Jesus, der große Hohepriester. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zu Gottes Thron durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören jetzt das Lied 625, die Strophen 1 bis 3. Wir strecken uns nach dir.
Thank you.
Selig sind, die Gottes Liebe begreifen und von dieser Liebe zunehmend ergriffen und folgenreich verändert werden. Liebe Gemeinde, ich möchte heute zwei Verheißungen einmal zum Gegenstand dieser Predigt machen. Zum einen die Aussage aus Römer 8, Vers 14, wo es heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 11, Vers 28, wo Jesus sagt, komm her zu mir, alle, die ihr getrieben und voller Mühe und mit Lasten beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Getrieben, voller Mühe, belastet und unruhig. Diese Eigenschaften passen mit Sicherheit gerade in die momentane Situation, die wir hier seit fast einem Jahr haben. Wir sind von Ängsten, von Sorgen und von Nöten getrieben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, privat, finanziell, vielleicht beruflich oder auch ganz gesellschaftspolitisch oder auch wirtschaftlich. Wir werden von vielen Dingen oder auch Personen sehr oft getrieben. Die Palette ist vielfältig, seien es Ängste, seien es Nöte, seien es Sorgen irgendwelcher Art, sei es Missgunst oder Neid, Wut, Zorn oder Hass, Trauer oder Hoffnungslosigkeit. Wir alle wissen selbst aus eigenem Erleben oder auch wenn wir es bei anderen Menschen mitbekommen, wie sehr wir Menschen doch Getriebene sind. So frei, wie wir uns oft vorkommen, auch in unserer Entscheidungsfreiheit, sind wir letztendlich eigentlich gar nicht. Sondern all diese Impulse, die tagtäglich auf uns einstürmen, die uns beeinflussen, die bestimmen auch überwiegend unsere Gedanken, damit verbunden unsere Gefühle und damit verbunden unser Verhalten. Dass wir getrieben, dass wir bestimmt und beeinflusst werden, ist also gar keine Frage. Die Frage aber ist, von wem oder von was lasse ich mich vereinnahmen? Was motiviert mich? Was treibt mich an? Gott möchte, wie es in Römer 8, Vers 17 heißt, dass wir von dem Wissen seiner Liebe bestimmt werden. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, so heißt es in Römer 5, Vers 5, dass er den Menschen die Herzen öffnet für die Liebe Gottes, die er zu ihnen empfindet. Ja, es heißt, es wird so wunderschön formuliert, dass die Liebe Gottes ausgeschüttet wird über uns, dass wir sie vollkommen begreifen und von ihr ergriffen werden. Der Heilige Geist ist die wirksame Kraft Gottes, die uns diese Liebe deutlich machen will. Und diese Liebe ist Mensch geworden. Das heißt, der ewige Gott, so wie es in Johannes 4, Vers 24 heißt, der unsichtbar ist, den kein Mensch sehen oder auch verstehen kann, hat eine sichtbare Gestalt angenommen, die wir als Menschen nachvollziehen und verstehen können. Er ist zu einem Mensch geworden, damit wir das menschlich, das Himmlische nachvollziehen können. Und er allein möchte dir Ruhe geben. Er allein möchte der Fels sein, so wie wir es eben in dem Lied von Xavier Naidu von den Söhnen Mannheims gehört haben. Er möchte das Fundament sein, von dem wir uns her verstehen, auf dem wir gründen. Er lädt uns dazu ein, in seiner Liebe zur Ruhe zu kommen. Diese Liebe nicht nur zu erkennen und zu begreifen, sondern sie ganz persönlich für uns in Anspruch zu nehmen. Ja, Gott bietet uns etwas Wunderbares in der Beziehung mit ihm an. Und ich möchte nur auf einige wenige Aspekte einmal eingehen, weil wir auch gar nicht die Zeit haben, so tief ins Detail zu gehen. Was bringt mir eigentlich die Beziehung mit Jesus Christus? Was habe ich davon? Welchen Nutzen habe ich? Oder wie würde ich es als Christ einem Menschen erklären, der dem Glauben fern oder sogar feindlich gegenübersteht und er fragt, wofür brauche ich denn Jesus Christus? Gott schenkt uns in der Beziehung mit ihm ein neues Sein, ein neues Selbstbewusstsein. Menschen brauchen Liebe. Das würde kein Mensch verneinen. Jeder Mensch kann sich nur dann positiv entfalten in seinem Leben, wenn er anerkannt, wenn er wertgeschätzt, wenn er geliebt wird. Aber wie sieht es denn aus mit unserer menschlichen Liebe? Wir erfahren doch schon sehr früh in jungen Jahren, dass Menschen immer unter Bedingungen und Voraussetzungen lieben. Schon im Kindergarten erfahren wir als kleine Kinder, wenn wir uns richtig benehmen, ist die Tante oder der Onkel zufrieden mit mir. Dann werde ich anerkannt, dann bekomme ich Wertschätzung, dann werde ich in den Arm genommen, dann werde ich geliebt. Und so zieht es sich unser gesamtes Leben weiterhin durch. In der Schule, wenn ich gute Noten schreibe, wenn ich den Erwartungen entspreche, ja dann habe ich Freunde, wenn ich die neueste Mode trage, die neuesten Turnschuhe, dann bin ich akzeptiert, dann gehöre ich dazu. Und wie geht es dann weiter? In der Ausbildung, im Studium, in unserem Privatleben, im Freundeskreis, in unseren Beziehungen, ja überall, sogar auch bis in unsere Gemeinden hinein. Wir finden immer vor, dass wir bedingt lieben. Natürlich gibt es auch Facetten bei uns, dass wir Menschen auch lieben, wenn sie schuldig an uns werden, dass wir sie nicht sofort verstoßen. Aber es ist nun einmal Tatsache, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, so zu lieben, wie Gott uns liebt und dass wir deswegen auch unsere Bestimmung wieder brauchen, gegenüber Ebenbilder Gottes zu sein, so wie er uns erschaffen hat. Dass wir in der Beziehung zu ihm leben, seine Liebe annehmen und reflektieren auf andere. Das, was du in deinem Leben erlebst, prägt dich. Es macht dir deutlich, was andere über dich denken. Und das wiederum veranlasst dich dazu, über deinen eigenen Selbstwert, über dein Selbstbewusstsein nachzudenken. Wenn ein Kind schon in frühen Jahren überwiegend nur Ablehnung und Kritik erfährt, dann müssen wir uns nicht wirklich wundern, wenn dieses Kind, wenn dieser Mensch sich selbst nicht akzeptieren, leiden und annehmen kann. Und wir müssen uns auch gar nicht wundern, und das bestätigt auch die Psychologie, dass ein Mensch sich über seinen Selbstwert, das, was er erfährt, was er von sich denkt, automatisch an andere weitergibt. Wer sich selbst als wertlos, als lieblos empfindet, der kann nicht auf der anderen Seite aufrichtig wertvoll und liebevoll mit anderen umgehen. Das heißt, alles, was wir erleben, prägt uns. Prägt unser Selbstbewusstsein, unseren Wert, wie wir uns selbst verstehen. Und nun ist es mit der menschlichen Liebe einfach so, dass sie auch dazu führt, dass wir uns anstrengen müssen. Denn wir haben ja tief das Bedürfnis in uns drin, geliebt und wertgeschätzt zu werden. Und das kann auch dazu führen, dass es mit Kraft und mit Zeit und viel Lebensenergie verbunden ist, den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir den Erwartungen nicht gerecht werden können, die andere Menschen an uns stellen? Wie sieht es aus, wenn du nicht die Leistung in der Schule oder auf deinem Arbeitsplatz bringst, die von dir erwartet werden? Dann werden wir merken, wie schnell eine anfängliche Freundlichkeit umschlagen kann in Gleichgültigkeit. Und dann sind wir selbst wieder auf dem Boden. Denn wenn wir merken, dass wir kritisiert werden, wenn wir merken, dass uns das entzogen wird, was wir so sehr brauchen zum Leben, nämlich diese Akzeptanz, Wertschätzung und Liebe, dann liegen wir wieder auf dem Boden, entweder im Selbstmitleid, vielleicht aber sogar auch im Selbsthass. Weil wir uns nämlich ärgern darüber, dass wir nicht so sind, wie wir gerne sein würden und dass wir auch nicht so sind und sein können, wie es oft andere von uns erwarten. Das Erste, was ein Mensch erleben darf, wenn er in diese Beziehung mit Gott hineinkommt, wenn er diese Liebe Gottes begreift, dass er ein neues Sein bekommt und dadurch ein neues Selbstbewusstsein. Du bist nicht das, was man dir sagt und was man dir spiegelt, sondern du bist das, was Gott über dich denkt. Und so heißt es schon in Epheser 1, Vers 4, dass Gott dich schon in Liebe angesehen hat, bevor er die Welt erschaffen hat. Er hatte dich schon im Blick, bevor er die Welt erschaffen hat. Er hat dich schon geliebt, bevor es dich überhaupt gab. Und wenn du die Würde des höchsten Wesens, nämlich Gott selbst, hast, dann macht das etwas mit dir. Wir kennen das ja auch zwischenmenschlich. Was rühmt man sich, wenn man mit einem Star zusammen fotografiert werden kann, den man toll findet? Oder wenn man beim Bundeskanzler oder beim Präsidenten oder irgendwo eine Audienz hat. Man geht viel mit erhobenem Hauptes daraus, weil man Wertschätzung und Würdigung von einem in Anführungsstrichen mächtigen, einflussreichen Menschen bekommen hat. Was verändert sich unser Selbstbewusstsein, wenn du dir klar wirst, dass der allmächtige Schöpfer Gott dich wollte, selbst wenn deine Eltern dich vielleicht nicht wollten, dass der ewige Schöpfer Gott zu dir Ja in Liebe sagt und dich annimmt? Was gibt das für ein neues Selbstbewusstsein? Und Gott möchte, dass wir von diesem Wissen getrieben, bestimmt und beeinflusst werden. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Zeit nehmen, in die Stille zu gehen, über diesen Gott nachzudenken, mit diesem Gott in Beziehung zu stehen, mit diesem Gott alles zu teilen. Er lädt dich dazu ein, komm her zu mir, mit allem, was dich belastet, was dich treibt, was dir die Ruhe nimmt, was dir Mühe bereitet, ja, was dich vielleicht sogar auch krank macht. Aber nicht nur das. Wenn Gott dich so annimmt, wie du bist, und da er allwissend ist und schon längst weiß, was alles in deinem Leben auch schief geht, dann tust du ihm keinen Gefallen damit, wenn du selbst mit dir hart ins Gericht gehst und dich selbst nicht ausstehen, leiden und akzeptieren kannst. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die kommen mit sich selbst nicht zurecht? Die sind nicht versöhnt mit ihrem Elternhaus, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Beruf, mit ihrem Aussehen, mit ihrer Intelligenz oder was es auch sei, und leiden an sich, und ihnen wird diese Lebensfreude verwehrt. Und dieser Mangel, den wir oft erleiden, den versuchen wir dann zu kompensieren, zu übertünchen, durch Geschäftigkeit, durch sonst irgendwas, vielleicht auch durch dummes Verhalten, was uns selbst und anderen schadet. Wenn Gott dich mit sich selbst versöhnt hat und dich annimmt, wie du bist, dann tust du ihm keinen Gefallen, wenn du dich selbst hasst, wenn du hart mit dir ins Gericht gehst, wenn du über dich selbst enttäuscht bist. Natürlich sind wir öfter über uns selbst enttäuscht, weil wir nach außen gerne ein anderes Bild dargeben wollen, als wir oft im Inneren mit uns tragen. Natürlich sind wir enttäuscht, wenn man den Gegensatz zwischen dem sieht, wie wir eigentlich dastehen wollen und wie wir manchmal wirklich sind. Aber Gott ist niemals enttäuscht von dir. Denn der allmächtige Gott kann sich in dir nicht täuschen, weil er allwissend ist und dich in- und auswendig kennt. Bei ihm darfst du die Befreiung von Lasten erleben. Und so wie wir es wissen und wie es auch die neuere Medizin und auch die Psychologie wieder bestätigt, unsere psychischen Belastungen wirken sich auf unsere organische Gesundheit mit aus. Da kann jeder von ein Lied singen, was Stress, was Ärger, was Ängste und Sorgen in uns bewirken. Es sind nicht nur Gefühle, die unangenehm sind, sondern diese Gefühle wirken auch auf unsere organische Gesundheit. Das heißt, ein Mensch, der die Liebe Gottes zum ersten Mal erkennt und diese begreift, der wird von ihr ergriffen, der wird folgenreich verändert werden in einem Prozess mit Höhen und Tiefen. Dieser Mensch kann versöhnt mit sich leben, und erst wenn ich versöhnt mit mir selbst bin, wenn ich mich annehmen kann, wie ich bin, mit meinen Schattenseiten, mit meinen Unvollkommenheiten, ja mit den Widerwärtigkeiten, die auch aus mir herauskommen können, dann erst kann ich auch andere Menschen annehmen mit ihren Fehlern und ihren Macken. Wie wir also erkennen können, ist Glaube etwas, was uns allumfassend beeinflusst. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann ist das nicht einfach, dass ich theoretisch an ein höheres Wesen glaube, sondern der Glaube an Gott, wie die Bibel bezeichnet, ist ein Glaube, der unser gesamtes Leben beeinflusst. Habe ich Angst vor Gott, wirkt sich das auf mein Leben, auf meine Gedanken, auf meine Gefühle, auf mein Verhalten und auf meine Gesundheit aus. Der Glaube an Gott beeinflusst uns allumfassend. Du darfst dich annehmen, wie du bist, mit all deiner Schuld, mit all dem, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, weil Gott dich so annimmt, wie du bist. Er liebt dich mit der Dunkelheit. Das heißt nicht, dass er die Dunkelheit liebt, denn das, was uns missfällt, was wir oft, wo wir versagen, schadet uns ja selbst und anderen. Aber seine Liebe gilt dir als Person allumfassend. Vollkommen. Und wenn wir diese Liebe erfahren, merken wir auch, welch Druck von uns genommen wird. Nämlich der Druck, es Gott recht machen zu wollen, seine Liebe zu bewahren oder zu erarbeiten. Nein, wenn wir wissen, wir sind geliebt, egal was passiert, wir bleiben geliebt, dann lösen sich in uns Blockaden ja bis ins Organische sogar hinein. Jesus hat damals schon Menschen ganz konkret körperlich geheilt. Er hat einen Blinden wieder sehen gemacht. Ein Lahmer konnte laufen. Ein Tauber konnte hören. Und als Höhepunkt in Johannes 11 hat er Lazarus, der 3 Tage bereits tot war, auferweckt nur durch sein Wort. Das alles waren Vorzeichen, die bestätigen sollten, dass mit ihm Gottes Herrschaft angebrochen, aber noch nicht vollendet ist. Gott ist auch heute in der Lage, dich von all den Lasten zu befreien, ja bis ins Organische hinein. Und falls das nicht der Fall ist, dann kann er uns aber die Kraft schenken, versöhnt mit diesen Dingen umzugehen und dennoch in Frieden und Ruhe zu leben. Und das Dritte, die Erwartung auf etwas Unglaubliches. Wir haben in der Beziehung mit Jesus Christus all das, was wir brauchen. Die höchste Wertschätzung und Liebe, die uns jeden Morgen, wenn wir uns ihrer denn immer bewusst werden würden und in dem Wissen von ihr leben würden, neu beflügelt, Kraft gibt und dazu führt, dass so vieles von uns abprallt, was Menschen uns spiegeln. Wir haben in Jesus Christus die Vergebung all unserer vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Er hat uns vergeben, weil er uns liebt. Vergebung und Liebe sind bei Gott Programm. Wir müssen nicht Gott um Vergebung bitten, um sie dann erst zu erhalten, sondern wir dürfen erkennen, dass er uns seit Ewigkeiten her liebt und annimmt und dass keine Schuld uns von ihm trennen kann und dürfen in diesem Wissen anfangen zu leben. Die Verhaltensveränderung, die bei Menschen erfolgte, die Jesus trafen, war nicht die Voraussetzung, damit er ihnen zusprach, jetzt lieb dich Gott. Es war genau andersherum. Jesus sagte zu Zachäus, heute muss ich bei dir im Hause sein. Und er sprach ihm die voraussetzungslose, bedingungslose und allumfassende Liebe und Vergebung Gottes zu. Und in Folge veränderte dieses Wissen Zachäus, dass er sogar Wiedergutmachung leisten wollte, die weit über das Gesetz damals hinausging. Die Verhaltensveränderung ist nicht die Voraussetzung, um von Gott geliebt zu werden. Sie ist die Folge der Erkenntnis dieser Liebe, die Gott zu dir hat. Jesus ist nicht nur ein Gott, der hier im Heute und Jetzt mit dir lebt, der dich trösten will, der dich aufmuntern will, der dich aufrichten will, der dir auch all die wunderschönen Geschenke auf dieser Erde gönnt. Aber wir dürfen nie vergessen, die Geschenke ersetzen niemals den Geber. In Jesus Christus allein finden wir das, was wir brauchen. Einen Fels, ein Fundament, das nicht wackelt in den Stürmen des Lebens. Ein Fundament und Fels, das trägt, wenn sich alle von dir abwenden sollten, egal aus welchem Grund. Ein Fundament, das dich glücklich macht, weil du weißt, ich bin eine geliebte Tochter, ich bin ein geliebter Sohn des Allmächtigen. Eine höhere Wertschätzung kann es nicht geben, als dass Gott, der uns an sich überhaupt nicht nötig hätte oder bräuchte, aber weil er uns so sehr liebt, dass er dir diese Wertschätzung zuspricht. Dass du ihm so wichtig warst, dass er sogar Mensch geworden ist, damit du erkennst, es gibt ihn und wie sein Wesen ist. Und als sie dann alle riefen, da wir ja jetzt vor der Passion stehen, hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass diese Liebe Gottes über uns herrsche. Was tat Jesus? Floh er aus Angst vor der eigenen Gesundheit, dass sie verletzt wird? Nein, er stand ein für die Liebe Gottes, die sogar den ärgsten Feinden gilt. Und das, obwohl er wusste, dass diese Liebe, die er dort lebte und predigte, dass die ihn letztlich ans Kreuz führen wird. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Nun ist es ja mit unseren Vater- und Mütterbildern so eine Sache. Wenn wir von Gott als Vater sprechen, springen sofort unsere Väterbilder in unseren Kopf. Wenn wir davon sprechen, Gott ist wie eine Mutter, springen unsere Mütterbilder in den Kopf. Nein, Gott ist wie ein Vater sein sollte, wie eine Mutter sein sollte. Gott ist wie dein bester Freund. Und dieses Wissen darf uns beflügeln. Aber er ist nicht nur ein Gott im Hier und Jetzt, sondern er hat dir eine Zukunft versprochen, die du dir in deinen schönsten Träumen nicht vorstellen kannst. Male dir all dein Leid, was dich quält, was dich belastet, einmal aus. Schaue in dein Umfeld, schaue in die weite Welt hinein. Gott hat dir versprochen, es wird eine Zeit kommen, wo es das alles nicht mehr geben wird. Keine Konflikte, kein Streit, keine Langeweile, kein Abhängen müssen, keine Minderwertigkeitskomplexe, kein Frust, keine Büffelei mehr, keine Maloche, nichts mehr, sondern nur noch unvorstellbare Schönheit. Gott wird alles von dir abwischen, wie es in Offenbarung 22 und 21 gesagt wird. Jede Träne, jede Belastung. Und die Schuld, die wir uns auf uns laden in Bezug auf Gott, da dürfen wir wissen, dass seine Liebe sich niemals ändern kann. Und diese Erkenntnis führt nicht dazu, dass wir diese Liebe missbrauchen, sondern dass wir dieser Liebe in all unserer Schwachheit auch entsprechen wollen. Du musst nicht, wenn du in Schuld gefallen bist, ängstlich wieder auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten, sondern du darfst ihm danken und sagen, Herr, auch das hast du schon in Ewigkeit gesehen und deine Liebe umschließt es. Und wenn du mit dir selbst nicht auskommst, wenn du an dir selbst leidest, dann sei dir der Zuspruch Gottes gegeben, den er auch dem Apostel Paulus machte, als er um die Befreiung einer Last bat und sie ihm nicht genommen wurde. Dass Gott ihm zuspricht, meine Gnade reicht für deine Schwachheit vollkommen aus. Du darfst Fehler machen. Du wirst Fehler machen. Daran ändert sich aber nichts an meiner Liebe und an meiner Gnade dir gegenüber. Und wenn wir untereinander Streit haben und Schuld auf uns laden, dann dürfen wir den Weg der Versöhnung und Vergebung gehen. Auch wenn der Schaden ganz objektiv vorhanden ist, den wir anderen oft innerlich antun oder auch vielleicht äußerlich, so haben wir doch das Mittel der Vergebung und Versöhnung, das viele Wunden heilen kann. Nicht alle. Aber wir haben auch noch einen Gott, der in der Lage ist, auch diese Wunden zu heilen, die nicht mehr durch Versöhnung und Vergebung zu heilen sind oder die zu tief in dir sitzen und an dir nagen. Es gibt Millionen Angebote auf dieser Welt, das Lebensglück zu finden. Das Lebensglück finden wir wirklich nur bei dem, der bewiesen hat, dass er derjenige ist, der ist bei Gott selbst. Alles auf der Erde sollen und dürfen wir genießen. Die Sexualität, das Materielle, alles, was Gott uns schenkt, ist ein Sahnehäubchen, um uns dieses Leben zu verschönern. Aber bei ihm selbst und in ihm selbst finden wir nur das, was uns wirklich trägt, ein Fundament, ein Fels, der nicht mehr wackeln kann. Wir hören jetzt noch zum Abschluss ein Lied und danach lade ich euch ein, eine zweiminütige Stille zu machen, wo ihr ganz persönlich eurem Herrn das anvertrauen könnt und dürft, was euch belastet. Natürlich im stillen Kämmerlein zu Hause, wo man seine Ruhe hat, das sowieso täglich oder dann, wenn man es braucht, zu pflegen. Ich möchte uns einladen für eine kurze Zeit der Stille. Amen. Wir hören jetzt noch das Lied 331, die Strophen 1, 2 und 5. Großer Gott, wir loben dich. Wir wollen noch gemeinsam beten. Lieber Jesus Christus, allmächtiger Gott, wir danken dir von Herzen, wie sehr du uns liebst und dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu zeigen, dass es einen Gott gibt und welchen Charakter er hat und was sein Wille und Wunsch für uns Menschen ist. Du siehst jeden hier, der hier sitzt, und jeden Menschen. Du weißt allein, was wir für Lasten und Belastungen in uns und mit uns herumtragen, die uns die Lebensfreude verwehren, die uns Angst machen, Mühe und die uns bedrücken. Du siehst all das, was uns belastet. Und wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, dass wir es in deine Hände abgeben und auch bei dir lassen, im Vertrauen darauf, dass du eine Änderung hervorbringen wirst. All das, was uns bedrückt, Herr, unsere Ängste, unsere Schuld und Schuldgefühle, unsere unausgesprochenen Sehnsüchte und Träume und all die Not, auch jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, wie es wohl weitergehen wird, all das dürfen wir bei dir ablegen und du hast uns versprochen, dass du uns Ruhe schenken willst. Wir danken dir dafür, dass du alles in deiner Hand hast, nichts an dir vorüberzieht, das du nicht zulässt, auch wenn wir dich manchmal nicht verstehen. Hilf uns, dass wir deine Liebe erkennen, dass wir von ihr ergriffen werden und dass sie uns so folgenreich verändert. Danke, dass du uns liebst und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und danke, dass du auch derjenige bist, der uns versprochen hat, dass du uns ans Ziel führen wirst. Vielen Dank, Herr, für diese Liebe. Alles, was uns glücklich macht, worüber wir dankbar sein können, aber auch all das Schwere und Belastende, das wir ganz persönlich auch zu Hause in einer stillen Stunde unserem Herrn immer wieder anvertrauen wollen, wollen wir jetzt gemeinsam in dem einen Gebet zur Sprache bringen, das uns Jesus gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt zum Schluss noch das Lied 621, die Strophen 1 bis 3, ins Wasser fällt ein Stein. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne der dich, gütige Gott, der dich so unendlich sehr liebt. Amen.